bunt, niedlich und ernst geht es heute im Retail Roundup rund um japanische Spiele zu. Und damit willkommen zum 283. NMAC Podcast, heute mit mir Alex und bei mir ist Jonas. Hallo Jonas.
Hallo Alex und hallo Hörer.
Ja, auch von mir natürlich an euch nochmal ein Hallo. Und ja, wir haben heute ein Roundup wieder, diesmal mit Retail-Spielen. Wie schon gesagt, Fokus auf japanische Spiele. Ich würde sogar sagen, es sind alles Spiele, die im Rollenspielbereich verortet sind.
Ja, so sieht es zumindest aus. Ja. Das war auch gar nicht geplant, das hat sich eher genau. Zufall ergeben. Und es sind halt einige Rollenspiele in der letzten Zeit erschienen für die Nintendo Switch. Obwohl auch ein 3DS-Spiel heute dabei ist.
Das ist nochmal so einer der letzten Teile, die dann noch überhaupt erscheint für ein 3DS. Bei der E3 war ja jetzt für ein 3DS. Also ich habe nichts mitbekommen. Hast du irgendein Spiel von der E3 für ein 3DS mitbekommen?
Nee, ich habe nur mitbekommen, dass sogar jetzt Doug Bowser sagt, dass sie nicht mehr vorhaben, den 3DS mit Software zu unterstützen.
Ja, das heißt, hat Nintendo ja schon im Vorfeld irgendwann gesagt, dass Nintendo selbst nichts mehr veröffentlichen wird, aber von dritter Stelle noch ein paar Sachen kommen. Aber der 3DS, man muss jetzt so sagen, es ist vorbei, aber das ist, wie gesagt, auch ein anderes Thema. Wir hatten uns halt auf zwei Spiele festgelegt und dann haben wir gedacht, beides japanische Spiele, nehmen wir noch ein drittes dazu. Und das passt, habe ich da gedacht, nehmen wir auch noch so ein Rollenspiel. Ich würde sagen, zwei Spiele passen sogar noch besser zueinander als das dritte, weil die sind Dungeon Crawler-artig. Und damit steigen wir dann auch einfach mal beim ersten Spiel ein, Lapis Cross Labyrinth. Du hast es nicht gespielt, soweit ich weiß.
Ich habe es nicht gespielt, ich weiß aber, dass du es gerade testest.
Genau, genauer gesagt kann man ja vielleicht auch schon verraten, der Test ist sogar schon fertig und sollte demnächst dann auf der Seite sein. Ja, ich kann noch nicht genau sagen, ich habe den Plan nicht genau im Kopf, deswegen kann ich nicht sagen, wann der erscheint, aber der kommt demnächst, der Test. Ja, wie gefällt es mir? Ich muss sagen, es ist ein Spiel, das man schwer beurteilen kann. Grund, es ist auf der einen Seite sehr repetitiv, aber absolut. Du hast eigentlich immer sehr identisches Gameplay. Also das mal kurz zur Erzählung, zum Spiel erzählt. Es geht darum, dass man halt als Abenteurer in dieses kleine Dorf kommt. Früher war das Dorf ein bisschen mehr los, weil die Abenteurer auch öfters dahin kamen, um in diesen goldenen Wald zu gehen, in dem auch ein goldener Baum sein soll. Und wir sind halt jetzt dort, um wieder in diesen Wald zu gehen und nach diesem halt goldenen Baum, beziehungsweise Schätzen, zu suchen. Und im Endeffekt bedeutet das nur Dungeons. Kleine Dungeons immer wieder machen und als Ausgangspunkt dient halt diese Stadt. Alles in 2D, also einem recht bunten 2D, würde ich sogar sagen. Es ist sehr farbenfroh, das Spiel, und hat auch sehr niedliche kleine Figürchen, also geht, glaube ich, so ein bisschen zu, man kann eigentlich Chibi-Look fast schon sagen, würde ich mal so festhalten. Das sind schon Chibi-Figuren. Und also wie gesagt, alles in 2D, und im Dorf geht man halt dann erstmal zur Gilde, dort nimmt man einen Auftrag an, da kann man übrigens auch neue Helden rekrutieren, also am Anfang des Spiels erstellt man sich einen Helden aus verschiedenen Klassen. Da gibt es dann die Hexe oder den Berserker, glaube ich, heißt. Da gibt es aber auch die Maid und den Bischof und sowas. Also das sind jetzt nicht unbedingt die klassischsten. Die Nonne gibt es auch. Die Maid kämpft zum Beispiel in der Bratpfanne. Und insgesamt besteht eine Gruppe aus 4 Helden. Und bei der Gilde kann man halt noch zusätzlich welche sich rekrutieren. Die sind allerdings keine wirklichen Charaktere, es sind wirklich nur Figuren, mit denen man spielt, die halt entsprechend ihrer Klasse über verschiedene Fähigkeiten verfügen. Und dann nimmt man eine Mission an und geht halt in diesen Dungeon, um diese Mission zu erfüllen. Das ist eher, also man kann auch Quests wiederholen und man kann theoretisch auch höherlevelige annehmen, aber es ist schon recht linear, sag ich mal. Und die Dungeons sind halt die sind dafür gedacht, also gibt es magische Kristalle in jedem Dungeon, die muss man finden und dann das Portal zu öffnen, um in den nächsten Bereich zu kommen, beziehungsweise um halt dann irgendwann zum Bossgegner des Dungeons zu kommen und den abzuschließen. Das ist halt dieser Wald. Gibt es im Laufe des Spiels auch verschiedene Umgebungen, also anfangs ist halt alles eher grün, später wird es dann auch mal ein bisschen dunkler ein bisschen leuchten und so. Ja, dann gibt's, man kämpft halt, also die Besonderheit ist, auch wenn man 4 Helden dabei hat, man agiert immer nur mit einem Helden. Die anderen Helden sind auf dem anderen drauf gestapelt, und zwar als Köpfe einfach nur. Arne hat das so schön bezeichnet. Ich weiß nicht mehr, wie er es genannt hat. chaotisches Huckepack-RPG oder sowas in der Art, weil so kann man es wirklich fast schon sehen. Die nicht aktiven Charaktere geben halt Boni dem Anführer, der kämpft, und ja, dann besiegt man halt Monster, während man versucht, diese Kristalle zu finden, sammelt dabei noch Schätze ein und versucht, diese Dungeons zu absolvieren. Allerdings gibt es immer ein Zeitlimit von 5 Minuten. Also, wenn es ist wirklich so, dass halt die Zeit abläuft. Man sollte dazu sagen, dass beim Bossgegner die Zeit wieder von vorne beginnt. Also für den Boss hat man auch nochmal 5 Minuten von einem Dungeon, braucht man im Normalfall bei den Bossgegnern aber nicht, weil der Schwierigkeitsgrad ist jetzt nicht das höchste, das muss man auch dazu sagen. Wenn die 5 Minuten rum sind, heißt aber nicht, dass die Mission gescheitert ist. Dann taucht lediglich ein Gegner auf, der unbesiegbar ist und der schon bei der einmaligen Berührung dazu führt, dass dann eben die Mission scheitert. Das heißt, man kann sich auch noch schnell ins rettende Portal zum nächsten Bereich begeben.
Okay, aber nach den 5 Minuten muss man nicht zurück zum Dorf, sondern es geht einfach weiter in Dungeon.
Ja, sofern einen dieser Gegner nicht berührt. Sobald der Gegner einen berührt ist, heißt Mission gescheitert und zurück ins Dorf.
Okay, ich dachte schon, dass jede Mission dann maximal 5 Minuten lang wäre.
Die sind nicht länger. Du brauchst im Normalfall nicht länger als 5 Minuten für so eine Mission, weil es ist ja auch so gedacht, der Gegner jagt dich ja dann auch und er taucht auch mal vor dir auf, wenn du zu weit von ihm entkommst. Und es ist schon fast gescheitert. Also es ist sehr, sehr schwer, dem wirklich zu entkommen. Besonders wenn du noch nicht genug Kristalle eingesammelt hast, um das Portal zu öffnen.
Okay, es klingt interessant, weil Dungeon Crawler neigen ja auch dazu, eher lange Dungeons und langwierige Grind-Passagen zu haben.
Nee, das hat das Spiel halt nicht. Also du wirst irgendwann natürlich in die alten Dungeons zurückkehren, um einfach noch ein bisschen, was weiß ich, Juwelen zu sammeln. Oder beim Ende kriegst du immer Schatzbelohnungen, je nachdem, wie gut du abgeschnitten hast, weil du wirst dann bewertet mit Rang A, Rang S, S+, oder wie auch immer. Und je nachdem, wie gut abgeschnitten hast, darfst du halt mehrere Schatztruhen öffnen. Sind immer 3 Stück zur Auswahl. Dann steht auch immer dabei, wie viel Schlüssel du verwenden musst. Du hast dann so und so viel Schlüssel dafür. Für normale brauchst du halt 1 Schlüssel, für etwas bessere 2 Schlüssel und so weiter. Und es steht auch dabei, was drin ist. Ein Ausrüstungsgegenstand, eine Sense, ein Schwert, sowas halt. Und je nachdem öffnest du halt. Und dann kannst du halt deine Charaktere damit ausrüsten. Das ist auch wichtig, weil nur so verbesserst du die Charaktere dauerhaft. Die Levelaufstiege sind immer nur temporär, solange du in dem Dungeon bist. Die verfallen im Grunde nach der Rückkehr wieder. Das heißt, die Waffen und die Ausrüstung bringt dir die dauerhafte Verbesserung. Es gibt halt noch den Party-Level, der angegeben wird und so, der sich halt auch sowas errechnet. Wichtig bei der Ausrüstung ist wiederum, du hast eine gewisse Punktzahl an Ausrüstung und jede Ausrüstung verbraucht Punkte, und wenn deine Punktzahl, die Maximalpunktzahl überschritten ist, dann kannst du halt die Ausrüstung so nicht belassen. Und die wird halt von allen 4 Charakteren in der Gruppe zusammengerechnet. Das heißt, alle Charaktere zusammen können zum Beispiel nur für 20 Punkte Ausrüstung anlegen.
Okay, du hast vorhin schon erwähnt, dass die Figuren ja eigentlich nicht so wichtig sind, sondern eher die Klasse. Wie steht es denn dann um die Story?
Ja, sagen wir es mal so, es gibt Story insoweit, dass man dabei hilft, das Dorf wieder zu verbessern, weil mit der Zeit kehren halt, wenn du besonders starke Monster, das sind sozusagen die Bossgegner vor, also nach ein paar Quests kommt immer eine besonders große Quest, da gibt es dann ein ganz großes Monster, besonders gefährliches, wenn man das besiegt, kommen Händler zurück, die einem dann Bohnen wiederum neue Sachen bringen. Zum Beispiel ein Restaurant ist das, also Sushi-Bar oder sowas. Da kannst du ein Essen kaufen, dass du halt nach einem Flur immer essen kannst, um dann im Dungeon halt nochmal zu regenerieren. Wobei Energie kriegst du auch so immer wieder zurück, aber es gibt halt Boni. Ein Schmied kommt zum Beispiel irgendwann in die Stadt, da kriegst du dann bessere Waffen und sowas in der Art. Aber ansonsten storymäßig, ja. Nee.
Also der Fokus liegt schon eher auf Gameplay
und Dungeon Crawling. Ganz genau. Und was es auch noch so für einen Faktor hat, ist halt, es ist verdammt chaotisch und mit Effekten vollgepackt. Also wenn du mal im Dungeon bist, dann kann es dir sehr, sehr schnell passieren, dass du die Übersicht verlierst. Kann auch passieren, dass man sich dadurch verläuft, tatsächlich. Und erstmal gucken muss, wo man jetzt genau mal hin musste. Obwohl das Ganze in erster Linie doch recht geradlinig ist in den Leveln. Besonders chaotisch wird es halt im sogenannten Fever-Modus. Der aktiviert sich, wenn du genug Gegner automatisch besiegt hast. Da bist du dann mehr oder weniger unbesiegbar und bei jedem Treffer, den du an einem Gegner oder an einem zerstörbaren Block oder an den Blöcken, die mit Sternen leuchten, hast, ploppen ganz viele Kristalle auf, die über den Bildschirm fallen nach unten und die du gut geschrieben bekommst, und du siehst eigentlich vor lauter Effekten überhaupt nichts mehr. Außerdem blinkt halt auf dem Bildschirm Fieber und überhaupt. Es ist also, dann machen deine Attacken natürlich noch Effekt. Also in dem Moment hast du echt, da heißt es noch Aktionen bringen und Gegner besiegen.
Okay, wie steht's denn so insgesamt mit dem Schwierigkeitsgrad?
Der ist eher leicht.
Also macht es auch nichts, wenn man mal nichts mehr sieht auf dem Bildschirm?
Nee, macht überhaupt nichts. Es ist auch nie so, dass du wirklich das Gefühl hast, dass du dadurch benachteiligt bist. Das macht das Spiel halt auch. Du siehst zwar so viele Effekte und alles, aber so 100% ist es nie das Gefühl da, dass du die Kontrolle verlieren würdest. Obwohl du die Übersicht vielleicht ein bisschen verlierst, hast du immer so im gewissen Rahmen deine Kontrolle noch. Also es ist chaotisch und alles, aber trotzdem, es ist schwer zu vermitteln, das zu im Erklären zu vermitteln, aber trotzdem, es bleibt immer so ein bisschen das Gefühl der Kontrolle zurück. Vielleicht auch, weil die Steuerung recht oft, also nach einiger Zeit recht eingängig ist und man halt einfach seine Aktionen abliefert. Und das geht dann, machst das halt dann einfach, und weil die Gegner, in solchen Momenten muss man sagen, im Fieber-Modus ist es immer am häufigsten passiert ist dann, dass du, was sowieso in dem Spiel so häufig ist, von ganz vielen Gegnern umgeben bist. Und damit ist es sowieso egal, was du dann machst, du greifst sowieso die ganze Zeit nur an. Was natürlich noch mehr Effekte verursacht. Aber so, dass du jetzt natürlich benachteiligt wärst, besonders wegen Schwierigkeitsgrad, das ist nicht der Fall. Weil es dann doch insgesamt eher einfacher ist.
Ja, kann man es vielleicht irgendwie mit diesen ganzen Musou-Spielen vergleichen?
Ja, ein bisschen. Das ist ja von der Gegneranzahl jetzt nicht ganz so krass und so, aber in manchen Momenten kommt es schon vor, weil es gibt auch Barrieren manchmal, die tauchen halt auf und du kommst erst weiter, wenn du alle Gegner besiegt hast. Das Einzige, was wirklich am Spiel mich gestört hat, ist der Zeitdruck hin und wieder, weil der kann mit der Zeit, je nachdem, wie weit du fortschreitest im Spiel bist, schon frustrierend und nervig werden. Ja. Und das ist halt dann besonders dann nervig, wenn du dann doch mal den Überblick verloren hast und nicht mehr 100 erstmal gucken musst, wo muss ich jetzt hin, dann kann es noch nerviger werden. Besonders, weil es kann dir halt auch wirklich passieren, das ist mir zum Beispiel passiert, ich bin im Grunde fast am Tor. Das Portal ist schon offen. Ich sehe das Portal schon auf dem Bildschirm. Hinter mir ist dieser Gegner aufgetaucht, weil die Zeit abgelaufen ist. Ich laufe darauf zu, springe im Grunde zum Tor. In dem Moment taucht der Gegner, der mich tötet sofort, der nach der Zeitablauf einen jagt, direkt beim Tor auf und ich springe in den rein. Und ich konnte natürlich nicht mehr ausweichen, weil ich bin ja schon gesprungen. Das ist absolut frustrierend, wenn sowas passiert. Das kann halt auch passieren. Das ist eines der ärgerlichsten Sachen im gesamten Spiel, finde ich.
Okay, erscheint dieser Gegner dann immer vor dem Tor oder ist es Zufall?
Ich bin auch schon entkommen, also von daher eher nicht. Ich denke eher, dass es Zufall ist. Ich denke, es hängt davon ab, wie lange du vor ihm fliehst. Also desto näher du am Tor bist, desto eher kannst du entkommen. Also ich glaube wirklich, es hängt von der Entfernung ab. Aber so 100% kann ich das in der Hinsicht nicht sagen, weil ich das nur so, ja, ich sag mal grob bisher erlebt habe. Das ist meistens, muss ich ehrlich sagen, erwischt er mich dann doch, bevor ich beim Tor bin, wenn die Zeit abgelaufen ist. Ich habe es natürlich auch ausprobiert, direkt beim Tor, aber dann bin ich doch meistens reingekommen. Also es ist die Entfernung, die das dann eher ausmacht. Wie lange er dich schon jagt und so. Also wenn die Zeit im Grunde abläuft, wenn du direkt beim Tor schon bist, dann kannst du auch entkommen. Das ist möglich. Das Problem ist halt, wenn du dann im nächsten Flur bist danach nur und nicht beim Bossgegner und die Zeit nicht von vorne beginnt, wirst du halt sofort wieder gejagt. Und das ist dann halt, klar, dann kommst du dem eigentlich nicht mehr. Irgendwann hat er dich einfach. Ja. Viel mehr gibt es, glaube ich, aber zu dem Spiel gar nicht zu sagen.
Ja, ich denke, wenn man sich dafür interessiert, sieht man den Test dann auch auf der Seite. Genau. Ich finde es interessant, weil es halt, ich glaube, wieder eine Fortsetzung von irgendwas ist, noch auf irgendwas anderem Bekanntem aufbaut, oder?
Weiß ich jetzt noch gar nicht. Ich glaube, es ist was Neues sogar tatsächlich. Also ich meine, ich habe zumindest nichts dazu gefunden, dass es jetzt zu irgendwas eine Fortsetzung wäre. Ja, aber ich kann schon sagen, also trotz des Frustes, den es manchmal gibt durch den Zeitdruck und trotz der des Chaoses, der manchmal passiert, motiviert das Spiel dann doch Allerdings eher für kurze Sessions. Wenn man jetzt zu lange am Stück spielt, dann fällt das repetitive Gameplay zu stark auf. Mhm. Also auch das ist auch so ein Problem vom Spiel halt. Ja. Ja. Gut. Da wir es ja eh schon von Dungeons haben, da übergebe ich dann mal an dich, weil du hast ja Persona Q2 heißt, oder?
Genau, Persona Q2 New Cinema Labyrinth heißt insgesamt.
Genau, du hast es ja auch gespielt, ich hab's nicht gespielt. Du hattest auch Persona Q1 also die erste Persona Q gespielt?
Leider nicht, aber okay.
Ich hab mich auch nicht.
Die Hauptteile gespielt und es ist wie gesagt ein Spin-off der Hauptteile, das sich auch so ein bisschen an E-Train Odyssey orientiert vom Gameplay her. Also auch ein Dungeon-Crawler. Und jetzt, wie gesagt, der zweite Teil, auch für den 3DS erschienen, der es eben schafft, die Figuren der letzten drei Persona-Hauptteile in einem Dungeon-Crawler zu vereinen.
Das heißt Teil 3, 4 und 5?
Genau.
Okay.
Und es fängt halt mit den Figuren aus dem fünften Teil an, die sich in einer normalen Mission eben verirren und dann in dieser neuen Welt landen, wo sie dann erstmal gefangen sind und dann müssen sie eben in diesem Kino durch die Leinwände gehen und in diesen Filmen sind dann die Dungeons, die sie erledigen müssen, bevor sie wieder nach Hause kommen. Und dann finden sie sozusagen pro Dungeon die einzelnen Figuren der anderen beiden Hauptteile. Also es sind bisher 4 Dungeons und man findet dann immer in Zügen die neuen Partymitglieder, die man dann eben auch in die Party nehmen kann, bis zu 5 Stück. Ich denke, das ist ebenso in E-Train Odyssey, dass man 5 Figuren im Kampf hat, die man in 2 Reihen einteilt.
Genau.
Da kennst du dich wahrscheinlich besser aus, weil ich habe nur mal einen Teil kurze Zeit gespielt.
Ja, es ist ähnlich in E-Train Odyssey, nur zu halt in E-Train Odyssey hast du, also es gibt Teile, die Untold-Spiele, die mit Story sind auch wirklich, da hast du auch festgeschriebene, also 5 Charaktere, die du im Laufe der Story im Grunde rekrutierst. Aber im normalen E-Train Odyssey erstellst du die Charaktere ja selbst und da kannst du auch die Party durchwechseln. Aber es sind 5 Figuren, die aktiv kämpfen, wenn ich es richtig im Kopf habe jetzt. Also ich weiß, es bei der Story 5 Charaktere gab. Ich meine aber auch, dass 5 Stück im Team sind. Ich meine 3 in der vorderen Reihe und 2 in der hinteren. Oder kann man das vielleicht sogar frei einstellbar, wie viele in welcher Reihe stehen. Ist ein bisschen her, dass ich das letzte Mal E-Train Odyssey gespielt habe, muss ich ehrlich sagen. Aber so ja, in der Richtung
ist es hier auch. Und genauso wie in E-Train Odyssey läuft man auch in der Ego-Perspektive durch die Dungeons. So felderbasiert. Und muss dann eben die Treppen suchen zur nächsten Etage. Und mein Eindruck von E-Train Odyssey war immer so, dass es irgendwann sehr langwierig wurde, dass die Etagen sehr groß wurden.
Kann ich zustimmen.
Und das ist schönerweise hier nicht der Fall. Also das Spiel ist ziemlich, hat ein gutes Pacing. Die Dungeons haben gerade mal so 4 Etagen. Trotzdem muss man sehr viel Zeit investieren, aber es fühlt sich eben nicht so lang an, weil man immer wieder zurückgehen kann ins Kino, um dann seine Ausrüstung zu verbessern und seine neu eingefangenen Persona auszurüsten und so.
Gut, es ist aber in E-Train Odyssey kannst du auch jederzeit zurück und ich meine, in irgendeinem Teil war es sogar so, dass du also ich weiß nicht, ob es in allen Teilen jetzt der Fall ist, ich muss sagen, ich habe nicht alle Teile so intensiv gespielt, aber zum Teil ist es wirklich so, dass du halt dann auch bestimmte Punkte hast, zu denen du zurückkehren kannst, also nicht mehr von unten komplett neu anfangen musst. Oder dass du zumindest Abkürzungen hast, die zur Treppe zum nächsten Stockwerk führen und sowas in der Richtung.
Genau, und solche Abkürzungen gibt es hier schönerweise auch. Und führt halt dazu, dass man auch diesen ganzen Zufallskämpfen nicht so lange ausgesetzt ist, wie jetzt in anderen Spielen manchmal. Und was man dazu sagen muss, am Ende der Dungeons wartet natürlich immer ein Endgegner. Und die sind, finde ich, verhältnismäßig schwer. Also da muss man schon nochmal 2-3 Level extra grinden, weil die schon
das echt ist in,
anspruchsvoll sind.
Das ist in E-Train Odyssey aber genauso.
Okay.
Also da erinnere ich mich auch dran, dass ich die Bossgegner zum Teil recht schwer fand. Muss ich sagen, habe ich in einigen Dungeon-Crawlern schon gehabt, dass ich diese typisch japanischen Dungeon-Crawler, muss ich dazu sagen, dass die Bossgegner zum Teil etwas schwerer waren. Ich weiß gar nicht mehr, wie das Spiel hieß. Das war, glaube ich, auch von Atlus sogar. Das ich jetzt gerade im Kopf habe dabei speziell. Aber ich komme gerade nicht auf den Titel vom Spiel.
Ja, ich weiß auch gerade nicht, welches du meinst. Aber das Tolle ist, in dem Spiel ist das Kampfsystem gut. Das heißt, das Kämpfen macht auch Spaß. Es hat natürlich Anleihen an Persona. Die Viecher haben immer Schwächen, die man treffen muss. Dann kriegt man bestimmte Boni. Aber es gibt auch sehr viele neue Systeme im Kampfsystem, die auch über Persona 5 hinausreichen zum Beispiel. Und das Kämpfen auch nach vielen Stunden noch unterhaltsam machen. Und das ist auch einer der Punkte, die ich ziemlich gut an dem Spiel finde. Und auch der Grund, dass ich es immer noch spiele. Ich dachte, es wird halt ein nettes Rollenspiel für zwischendurch, aber bisher habe ich wirklich mehr Spaß damit als erwartet.
Was, das klingt doch.
Ja, gut. Was auch an natürlich den ganzen Figuren liegt, denn sie haben es halt geschafft, die ganzen Figuren insgesamt 25 schön darzustellen mit ihren jeweiligen Eigenschaften. Und es ist natürlich schön zu sehen, wenn Figuren, die sich eigentlich nicht treffen können, weil sie aus anderen Spielen stammen, hier aufeinandertreffen und wie sie dann interagieren und so. Das führt aber auch dazu, dass die Figuren manchmal sehr lange reden. Also vor allem im Dungeon gibt es manchmal Szenen, da wird man unterbrochen und dann fangen sie an, sehr lange über gewisse Sachen zu reden und das nervt manchmal ein bisschen. Das fand ich auch in Persona 5 manchmal ein bisschen anstrengend.
Wollte ich gerade sagen, es erinnert mich jetzt aber ein bisschen an Persona 5 mit den langen Dialogen.
Ja, man kann es auch wegklicken, aber das ist eigentlich auch einer der Hauptpunkte, die am Spiel ja gut sein sollen, also die ganzen Charaktermomente. Es ist ja eigentlich ein Spin-off für die Fans sozusagen. Aber manchmal nimmt es ein bisschen überhand.
Jo, kann ich mir so vorstellen, dass das zu viel werden könnte. Kurz eingeworfen, dass den National Color, den ich meinte, der ist nicht von Atlus, der ist von NIS America und das ist, oder Nippon Ichi Software ist der Entwickler. Labyrinth of Refrain, Coven of Dusk, das habe ich ja auch getestet für uns, fürs NMAC.
Okay.
Ja, das meinte ich. Ja, da ist mir es auch aufgefallen mit den Bossgegnern und so. Wie sind die Dungeons eigentlich gestaltet? Weil du sagst immer Film und so, Kino. Sind die dann irgendwie wirklich aufgebaut, wie, also optisch aufgebaut wie so ein Film oder sind dann eher klassisch für so Dungeon Crawler Fantasy-artig, also Persona-artig?
Guter Punkt. Also sie haben sich da auch an dem Filmkino orientiert, wie bei eigentlich fast allem im Spiel. Und die Filme, also die Dungeons sind angelehnt an Filmklassiker. Also ohne zu viel zu verraten. Es gibt einen, der ist an Jurassic Park angelehnt. Oder an Superhelden-Themen und so. Und der Dungeon ist auch dementsprechend dann mit Gameplay-Mechaniken angereichert, die daran erinnern, also irgendwelche Türenrätsel oder so. Und auch das Kinothema findet man auch zum Beispiel in den Sammel-Items, weil zum Beispiel Popcorn oder so sind die Heilgegenstände und die Persona, die man sammelt, sind sozusagen abgerissene Filmbänder. Also da stimmt wieder Ästhetik alles überein. Und ein Punkt, der mich ein bisschen gestört hat, ist auch ein Problem vieler Rollenspiele aus Japan, und zwar, dass Figuren, die nicht in der Party sind, halt keine Erfahrungspunkte bekommen.
Und das heißt, ist ärgerlich.
Ja, man muss sich recht schnell festlegen, welche Figuren man in der Party haben sollte, weil man kann es sich eigentlich nicht erlauben, dann rumzuwechseln. Vor allem dann nicht, wenn man die Endgegner angeht. Das ist ein bisschen schade, weil man halt auch gerne andere Figuren ausprobieren würde. Und man kann es zwar machen, aber da muss man halt nochmal extra leveln. Und auch so ein Punkt, es gibt keine englische Sprachausgabe, sondern wie gesagt nur die japanische Originale. Was ganz nett ist, weil Persona 3 und 4 hierzulande nur mit englischer Sprachausgabe erschienen ist. Deswegen lernt man auch mal die anderen Stimmen jetzt kennen. Aber als Option wäre die Original Englische natürlich auch nett gewesen.
Die Texte sind aber auf Englisch, nehme ich mal an.
Texte sind auf Englisch, genau.
Aber nur auf Englisch wahrscheinlich, keine deutschen.
Genau, alles Englisch.
Jetzt noch eine Frage. Ich weiß nicht, ob ich es vielleicht aber noch verpasst habe oder vergessen habe. Es ist, weil du immer ehrlich sagst, es ist auch aus der Ego-Perspektive, wenn du die Dungeons erkundest.
Exakt.
Okay, das wollte ich nur wissen. Weil hätte ja auch sein können, dass man irgendwie mit dem Charakter, mit irgendeiner Figur, dem Anführer der Gruppe oder so, über die Felder zieht oder so.
Nee, ist aus der Ego-Perspektive und so felderbasiert, wie auch bei Etrian Odyssey, und es macht Spaß. Es ist ästhetisch jetzt nicht irgendwie wirklich anspruchsvoll, also das hätte jetzt nicht auf der Switch erscheinen können. Man merkt, da stecken noch die 3DS-Elemente drin, aber es sieht ganz nett aus.
Es ist ja auch ein 3DS-Spiel, wenn auch eins der letzten, die wahrscheinlich erschienen sind.
Und ein ganz wichtiger Punkt noch, was man bei Persona immer erwähnen muss, ist natürlich die tolle Musik, die auch hier nicht zu kurz kommt. Und wir haben es halt wieder geschafft, für jeden Persona-Teil die entsprechenden Remixes zu machen, dass man sich dann wieder erinnern kann an die entsprechenden Zeiten von damals. Und es gibt alleine 4 Stücke im Kampf, jede Truppe einen sozusagen. Und ein extra Lied für eine ganz besondere Figur. Und das ist halt auch wieder sehr gut. Und da ist es vielleicht ein bisschen schade, dass es auf den 3DS erschienen ist, weil ja, die Lautsprecher jetzt vielleicht nicht so die gut besten sind.
Gut, das stimmt wahrscheinlich. Aber trotzdem, es gibt ja einige sehr, sehr gute Soundtracks auf dem 3DS, die trotzdem ihre Wirkung ausspielen können.
Ja, dafür kann man Kopfhörer verwenden.
Genau, das gibt's auch noch, die Möglichkeit. Klingt auf jeden Fall ein sehr schönes Spiel, also das hat mich jetzt neugierig gemacht.
Ja, ich bin auch überrascht, dass es mir so gut gefallen hat. Leider halt schade, dass es jetzt erschienen ist, wo es nicht mehr die Aufmerksamkeit bekommt, die es bekommen könnte, wie vor ein oder zwei Jahren.
Ja gut, in Japan ist es, glaube ich, Ende 2018 irgendwann erschienen.
Genau, vor einem halben Jahr ungefähr. Genau. Aber also es hat sich auch damals nicht so gut verkauft in Japan, was schade ist.
Ja, da merkt man halt, dass die Zeit des 3DS vorbei ist einfach.
Ja.
Ich denke mal, wenn sie es auf der Switch gebracht hätten, hätten sie vielleicht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit erzielt, auch wegen dem Namen Persona. Auch wenn es nur ein Spin-off von Persona ist, denke ich, dass ein Persona für die Switch auch ganz anders hätte beworben werden können. Der hätte vielleicht sogar Nintendo sich beteiligt dann nochmal.
Bestimmt. Und noch ein kleiner Punkt, in Etrian Odyssey muss man ja die Dungeons einzeichnen, zumindest kann man es machen. Es geht hier auch, aber man kann es natürlich auch auf automatisch stellen, so wie ich es gemacht habe. Dann wird fast alles von Hand.
Geht in den neueren Teilen von Etrian Odyssey auch. Mhm. Dass er dann Boden und Wände zumindest automatisch einzeichnet und du eigentlich nur noch besondere Markierungen, die für dich hilfreich sind, ersetzen musst.
Ja, so habe ich dann auch gemacht. Und also das ist auch so ein Punkt, das hätte man durchaus auch auf einem Bildschirm spielen können. Also Switch-Version wäre vielleicht möglich gewesen.
Wer weiß, vielleicht kommt ja irgendwo noch eine.
Ja, ich glaube es nicht, aber schön wär's.
Man weiß es nicht. Es wird so viel für die Switch portiert, remastered, was auch immer. Für die Switch, deswegen würde ich sowas nie ausschließen. Aber gut, wir wollen es jetzt nicht beschwören oder was weiß ich, vielleicht kommt auch einfach ein dritter Teil oder was weiß ich, vielleicht auch gar nichts.
Genau, mal abwarten.
Wünschenswert wäre es trotzdem.
Genau, dazu ist der Test auch schon auf der Seite, ebenso wie bald zum dritten Spiel, das wir besprechen. Und zwar spielst du das gerade, den neuen Teil der Atelier-Reihe.
Ja genau, das ist der, ich hatte sogar nachgeguckt gehabt, ich glaube, ist es der 23. Teil? Ich bin mir jetzt gerade nicht mehr ganz sicher.
Ja, da kommt auch Final Fantasy nicht mit.
Nein, da kommt Final Fantasy nicht mit. Bei den Atelierspielen ist es echt ein bisschen, es nimmt schon Überhand an. Und ich glaube, die Reihe ist aber jünger als Final Fantasy, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Ich bin mir jetzt gerade nicht mehr ganz sicher, wann das erste Atelier erschienen ist. Ich wusste es mal, aber kann ich jetzt nicht mehr sagen. Auf jeden Fall ist bei dem Teil jetzt auch die Besonderheit, dass es ein, es gibt ja, in der Atelier-Reihe machen sie ja meistens, muss man dazu sagen, diese Trilogien. Es gab die Allen-Trilogie auf der PS3, es gab die Mysterious-Trilogie auf der PS4 jetzt, beziehungsweise zum Teil auch auf der Switch. Und, ja, der neue Teil knüpft jetzt aber wieder an die, an die Allen-Trilogie an, von der PS3. Ist also im Grunde eine Fortsetzung von hießen sie? Atelier Rona, Atelier Merero und ich weiß es gerade leider nicht mehr. Also Rona, Merero und ich komme gerade nicht mehr drauf. Vergessen.
Ja, das sind immer die Namen der Figuren, oder?
Genau, das sind die Hauptfiguren. Beziehungsweise sind die Spitznamen bei einigen, weil die Figuren, also Merero zum Beispiel heißt eigentlich Merero Linz Redeals. Okay. Und die neue Hauptfigur, Lulua wird sie ja von allen genannt. Also Atelier Lulua, The Scion of Arland, also der Nachkomme von Arland heißt es jetzt, weil sie ist die Tochter von Rorona. Der Hauptfigur, ich glaube, aus dem ersten Teil der Arland-Trilogie. wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche. Es müsste der erste gewesen sein. Ich glaube, das war der 11. Teil, genau. Und
also in der Theorie könnte ich die Frage beantworten, weil der erste Teil der Arlen-Trilogie ist einer der wenigen Teile, die ich gespielt habe, aber
siehste.
Ich erinnere mich ja nicht.
Nee, also es war hier, das war Rorona, der erste Teil, der zweite Teil war dann Merero und der dritte Teil müsste dann Totori war das, genau. Totori war der dritte Teil. Und jetzt haben wir halt Lulua als die Erbe Nachkommen von Rorona, man spielt also die Tochter von ihr und die heißt eigentlich Elmerulia Frixell.
Ja.
Okay, also da ist Lulua der einfachere Name.
Ja, da haben die Japaner sich wieder an irgendwelchen Sprachen orientiert und am Ende kommen Namen raus, die auf der ganzen Welt nicht existieren.
Ja, es gibt ja auch Charaktere wie, wie heißt die eine nochmal, Moment, ich komme drauf, Lisa von Beilschmidt oder so ähnlich heißt die. Das ist eine, die man im ersten Dorf treffen kann.
Den kann man sich noch merken, den Namen.
Ja, deswegen habe ich ja noch drauf bekommen. Und dann halt, es gibt, wie gesagt, viele diese schönen Namen, aber halt auch die einfachen, wie einfach nur Eva oder Pinja, die man übrigens auch kennen könnte aus anderen Teilen. Die ist, glaube ich, in Totori im 12. Atelier schon aufgetreten. Und jetzt halt wieder, ist übrigens der 20. Teil Atelier de Lulu. Nur nochmal so als Anmerkung, nicht der 30.
Nicht, dass man noch durcheinander kommt.
Genau. Also die kam schon in Totori vor und ist jetzt in Lulua die Lehrerin von einem. Also sie ist die Lehrerin von Lulua. Ja. Und Rorona ist ja gar nicht da. Also am Anfang vom Spiel, das ist kein Spoiler, weil das ist direkt am Anfang vom Spiel, ist Rorona noch gar nicht da. Die ist nicht zu Hause im Grunde, die ist auf Reisen. Und ja, es ist im Grunde ein typisches Atelierspiel. Für alle, die schon im Atelier gespielt haben, sollte das jetzt sogar was aussagen. Also es ist recht fröhlich, bunt, hat diesen niedlich putzigen, zuckersüßen Stil. man hat halt diese rundenbasierten Kämpfe, typisch japanische Rollenspiel halt. Und man macht Alchemie. Das passiert dadurch, man sammelt Materialien, also Zutaten in der Spielwelt, beziehungsweise halt entweder im Dorf. Ich muss dazu sagen, es ist keine zusammenhängende Spielwelt. Das hatte ja Firis so ein bisschen gemacht, der zweite von der Mysterious-Reihe, dass man halt so grob zusammenhängendere Welt hatte. In dem Spiel jetzt ist wieder mit Weltkarte, also man verlässt dann die Stadt, das Heimatort von einem, dann ist halt mal eine Weltkarte mit mehreren Punkten, die man anreisen kann. Zwischen den Punkten vergeht halt Zeit, wenn man irgendwo hinreist. Und dann ist man halt da in einem, ich sag mal, recht begrenzten Gebiet, in dem man dann Zutaten sammelt. Und halt Gegner bekämpft und die Story voranbringt und wie auch immer. Das ist halt, man kriegt halt Missionen, Quests und die erfüllt man im Laufe des. Ja, am Anfang lernt man halt so ein bisschen das Spiel kennen, die Charaktere, mit denen man da so im Dorf interagiert, die eigene Lehrerin, die beste Freundin Eva halt und die anderen, die halt in dem Dorf leben. Man versucht seinen ersten Auftrag zu erfüllen und dann kriegt man halt irgendwann so eine Anfrage von jemandem, der ein Schwertkämpfer, der halt ins Dorf gekommen ist, der eigentlich zu Rorona wollte, dann aber den Auftrag doch an Lulua auch gibt und Lulua versucht halt irgendwie das zu lösen, obwohl sie eigentlich noch in der Ausbildung ist und noch nicht so viel Alchemie kann. Sie hat aber zu dem Zeitpunkt bereits ein Buch gefunden, ein seltsames, das Schriftzeichen hat, die sie nicht lesen kann. Für alle anderen ist die Seiten allerdings weiß. Das Buch nennt sich dann später Alchemy Riddle. Also im Grunde Alchemie-Rätsel. Und das ist auch ein wichtiges Spielelement, weil im Laufe der Story dann, also ich muss sagen, die ersten zwei bis drei Kapitel, also das dritte Kapitel ist das erste, wo es so richtig losgeht, sind wirklich noch so Einführung. Es tauchen halt dann Sachen auf den Seiten auf mit Hinweisen auf neue Rezepte. Ich meine, du hast ja auch schon mal ein Atelierspiel gespielt, da ist es ja häufig dann so, dass sobald man irgendeinen neuen Gegenstand, also man findet neue Zutat und dann kann es passieren, dass den Alchemistinnen irgendwas einfällt, was sie jetzt brauen könnten daraus. Kennst du wahrscheinlich, oder?
Irgendwie so war es damals, ja.
Ja. Yeah. In dem Teil habe ich das bisher noch gar nicht gehabt und ich glaube auch nicht, dass es drin vorkommt, weil jetzt kriegst du Rezepte entweder durch halt Quests, Missionen, Bücher, die du kaufen kannst im Laden, die allerdings relativ teuer sind, oder halt durch dieses spezielle Alchemy Riddle, da sind dann halt Aufgaben drin, es gibt halt diese Haupträtsel, die sind storygebunden, also die bringen auch die Story voran Und es gibt dann noch so Nebensachen, die du rausfinden kannst. Die bestehen immer aus, also, oder im Normalfall aus zwei Aufgaben, die du erfüllen musst. Zum Beispiel, du musst irgendwas Bestimmtes brauen. Sagen wir, du musst eine Bombe herstellen. Dann hast du im Grunde die Bombe und dann wird eins der Wörter, die du nicht lesen kannst, entschlüsselt in diesem Buch. Oder du musst einen bestimmten Gegner besiegen oder eine bestimmte Anzahl an Kämpfen absolvieren oder was weiß ich, eine bestimmte Attacke von einem Gegner einstecken oder selbst eine bestimmte Attacke ausführen. Ganz verschiedene Sachen sind das. Und die schalten im Grunde dann besondere Wörter frei. Du kriegst auch Hinweise darauf in den Texten. Also du kannst diese Seiten aufrufen, halt noch nicht ganz aufgelöst. Der Text ist auch lesbar, klar, ein bisschen wenig Text, aber zwei Wörter fehlen immer. Und da steht dann sowas mit Fragezeichen in Rot halt drin, ein Hinweis darauf. Zum Beispiel, dass du den und den bestimmte Art Gegner besiegen sollst. Und mit auf der rechten Seite auch immer Bilder dazu, dass du eine grobe Vorstellung hast, zum Beispiel, dass du einen Wolf töten sollst oder sowas. Es hilft dir halt schon sehr, sage ich mal, diese Sachen zu lösen. Trotzdem muss man sie halt erstmal finden, dann auch die Sachen. Und dadurch schaltet man halt neue Rezepte frei. Wie gesagt, das ist auch ganz klar in die Story eingebunden, weil es über diese Hauptzeiten, die man braucht, um der Story voranzukommen. Die Story entwickelt sich halt dann insoweit weiter, dass Lulua einen Brief bei sich zu Hause findet. Und in dem Brief steht halt drin, dass es schon die dritte Erinnerung sei, dass Horona doch bitte in Arland ihre Lizenz für ihr Alchemie-Labor, also ihr Atelier, erneuern soll, sonst kriegt sie das entzogen. Und deswegen bricht dann halt Lulua in Begleitung von einigen anderen auf nach Arland, um diese Lizenz zu erneuern. Das ist so bisher, also die grobe Story, sage ich mal. Viel weiter soll man jetzt, ich will ja nicht zu viel spoilern, aber man weiß ja auch von Atelier-Spielen, dass die Storys in erster Linie dann, ich will jetzt nicht sagen, seicht sind. Sie haben schon oft ihre Momente, aber sie sind jetzt auch nicht die Storys, die jetzt mit den größten, ja, die Widersacher, sage ich mal, wenn es denn Widersacher gibt, sind meistens dann doch irgendwo lieb. So habe ich zumindest immer den Eindruck gehabt. Also, ich habe immer nie so den Eindruck gehabt, dass das Spiel so richtig düster oder ernst werden würde, also die Dinger.
Ich glaube, der
Ich
größte
mag es
Gegner
aber.
war immer das Inventarlimit.
Das ist sowieso, das ist immer noch ätzend. Bist unterwegs, sammelst auf einmal Inventar voll.
Ja, man
Toll!
darf am Anfang nicht immer das Inventar schon vollstopfen, weil im hinteren Bereich gibt es dann die wichtigeren Gegenstände.
Ja, dabei, da haben sie eine Neuerung, die finde ich. Also, ich weiß nicht, ob das eine Neuerung ist, ob das ein Vorteil. Ich habe die Folge zwar gespielt, aber ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, ob das in anderen Teilen nicht auch nur noch gab. Du kannst, wenn du im Grunde ein Gebiet hast, das mehrere aneinandergrenzende Gebiete hast. Also, wenn du auf der Weltkarte einen Bereich betrittst und der hat dann, sagen wir, drei Bildschirme hinter, also drei Gebiete hintereinander, die kannst du, sobald du sie einmal betreten hast, tatsächlich über die Weltkarte sogar auswählen. Das heißt, du musst nicht immer beim Eingang beginnen, sondern du kannst auch beim letzten Gebiet dann beginnen schon. Das
Okay.
finde ich eigentlich ganz angenehm. Du musst halt einmal bis dorthin gekommen sein, dann geht das. Das finde ich eigentlich ganz angenehm. Ja, und ja, ansonsten muss man, wie gesagt, man reist dann halt rum, deswegen kommt man auch in andere Städte. Logischerweise, es ist Arland, das ist, ich glaube, fast die beliebteste Atelierreihe. Ich würde sogar sagen, es ist die beliebteste, also Trilogie. Natürlich bauen sie auch die bekannten Orte ein und bekannte Charaktere. Ich sage jetzt Pinya, wie gesagt, als Lehrerin oder Rorona als Mutter vom Hauptcharakter. Namentlich wurden natürlich auch schon Merero erwähnt. Und mit Arlen natürlich, da bin ich jetzt hin unterwegs, ist halt dieses ganz große Ding. Es ist jetzt, ich meine, die Stories heißen ja alle mit, wie gesagt, das Spiel jetzt heißt The Sign of Arland, die Vorgänger hießen The Alchemist of Arland, The Adventure of Arland, und ich weiß gar nicht mehr, was das andere war, glaube ich, The Apprentice of Arland. Merero müsste Apprentice gewesen sein. Dottori war The Adventurer und Rorona war The Alchemist, genau.
Also diese Arland-Spiele sind ja damals auf der PlayStation 3 erschienen, oder?
Genau, ja.
Und die waren ja damals schon technisch so, hey, hat sich denn seitdem irgendwas getan?
Also ja, natürlich, schon bei der Mysterious-Reihe hat sich was getan, aber
Also ich habe gemerkt, die Spiele wurden halt immer bunter, aber
ja, genau.
PS2-Spiel war es trotzdem noch.
Ja, also ich würde nicht sagen, dass es PS2-Spiel ist. Dafür gibt es dann einfach ein paar Sachen, da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, ob die PS2 das hinkriegen würde. Aber auf der PS3, zumindest die Switch-Version, die ich jetzt spiele, könnte ich mir schon vorstellen, dass die PS3 das zum Großteil auch hinbekommen würde. Ob jetzt alles, will ich nicht beschwören, weil ich mir bei den Effekten nicht so 100% sicher bin. Ich denke aber schon, weil sehr anspruchsvoll. Der Fokus liegt erneut auf den Charaktermodellen der besonderen Figuren. Die ganz normalen NPCs, die keinen interessieren, sind wieder ganz normale Standardfiguren. die anderen sind halt wieder sehr aufwendig entworfen. Sowohl bei Kleidung als auch bei Haaren, Frisuren und was weiß ich. Die stechen halt wieder so extrem heraus. Du hast eine kurze Sequenz, in der eine neue Stadt vorgestellt wird, in der sich ein Charakter bewegt. Du weißt sofort, dieser Charakter ist was Besonderes, weil er einfach so aussieht.
Ja, da wurde Geld investiert, das wollte man auch zeigen.
Ja, also man sieht es halt einfach. Die Charaktere, die eine Rolle spielen, sei es als Auftraggeber oder was weiß ich, als Händler, also als besondere Händler, einfach die eine gewisse Wichtigkeit haben, die fallen halt auch auf. Und das ist weiterhin der Fall. Es sind halt die Charaktermodelle, die dann doch wirklich im Vordergrund stehen und die Figuren, die die meiste Aufmerksamkeit einfach bekommen haben, auch in der Entwicklung. Ich würde es jetzt mal als ganz schicke, aber weitgehend zweckmäßige Grafik nennen. Also sie sind immer noch nicht auf der Höhe der Zeit, auf keinen Fall.
Aber ich hoffe, das Spiel läuft dann zumindest solide.
Ich habe bisher jetzt nichts irgendwie gehabt, dass mir das negativ aufgefallen wäre. Also jetzt soweit. Ich denke, die PS4-Version sieht auch ein bisschen ticken besser aus als die Switch-Version. Das war auch schon bei Lydia und Zoel der Fall. Also bei dem direkten jetzt Vorgänger. Dem letzten Teil der Mysterious-Reihe mit den Gemälden war das Spiel. Das sah auf der PS4 auch, da habe ich Vergleich mal gesehen, das sah auf der PS4 dann doch in manchen Punkten besser aus als jetzt auf der Switch. Also gerade was so Wassereffekte und so ein Zeug angeht. Wie das jetzt bei dem Lulua ist, weiß ich nicht. Und dazwischen gab es ja noch diesen Spin-Off mit, ich weiß gar nicht, wie der hieß, bei dem ja mehrere Alchemisten zusammengekommen ist und man auch eine Stadt irgendwie aufgebaut hat oder so. Da weiß ich jetzt gerade nicht, wie das Teil hieß. Ja. Und deswegen, also wenn ihr, wie gesagt, optisch zuckersüß, aber halt nicht auf der Höhe der Zeit. Ja. Aufgefallen ist mir, hast du von der Mysterious-Reihe irgendwas gespielt?
Nee.
Also das waren diese Firis, Sophie und Lydia und Zoel sind das.
Achso, ja, dann habe ich den letzten sogar gespielt.
Okay, siehst du. Da ist ja das mit Alchemie so, dass du im Grunde dann, wenn du brauchst, kriegst du den Topf angezeigt mit so einem Rasterfeld und da musst du dann die Zutaten drin platzieren.
Genau.
Das ist nicht der Fall. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob es in den anderen allen Teilen auch so war. Du musst im Grunde, du hast die Zutaten, jede Zutat hat dann eine verschiedene Elementeinstufung. Und rechts unten siehst du halt auch die Qualität der Zutat. Und wenn du zum Beispiel das Feuerelement möglichst viel hast, dann steigt da die Leiste und dadurch erhöht sich auch die Qualität von dem Gegenstand, könntest sogar Zusatzeffekte auslösen, beziehungsweise anhand dessen wird auch bemessen, ob du scheiterst oder nicht, weil halt auch gegensätzliche Elemente und sowas da sind. Aber dieses Platzieren im Topf hast du überhaupt nicht mehr. Sobald du das dann die Zutaten ausgewählt hast und dieser musst du bei der Auswahl auf die Anzeigen rechts unten achten und danach gehst du auch mal synthetisieren und dann macht's es. Also das irgendwie platzieren und da noch was mit berücksichtigen gibt's überhaupt nicht mehr.
Ja, mit dem Platzieren konnte man irgendwie Sondereffekte freischalten oder so.
Das geht halt jetzt da auf diese Weise mit diesen mit der Anzeige, die du halt rechts unten hast. Strichanzeige kann man das grob nennen. Wenn du genug von, sagen wir, genug Feuer, Zutaten machst, die dieses Feuerelement mit unterstützen, wodurch die Anzeige steigt, kommen irgendwann große Striche und die schalten Zusatzeffekte frei. Dass zum Beispiel ein Heilding nicht mehr S ist, sondern XS oder wie auch immer. Das sind diese Bezeichnungen da immer bei den Spielen. Ja. So läuft es halt ab. Also die Alchemie haben sie, ich würde sagen, sie ist einfacher als vorher. Auch sehr angenehm finde ich, dass man Gegenstände, wenn du genug Zutaten hast, mehrere auf einmal brauen kannst. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mehrere Heildinger brauche, kann ich die auf einmal hintereinander brauen. Ich kann auswählen, wie viele ich auf einmal brauen will. Der einzige Unterschied ist halt dabei, dass keine Zusatzeffekte ausgewählt werden können, weil manchmal haben die Zutaten ja Zusatzeffekte wie mehr Heilung oder Qualitätserhöhung und am Ende vom Brauen darf ich dann auswählen, was davon ich dem Gegenstand geben möchte. Dafür habe ich auch Punkte zur Verfügung, sagen wir 15 Punkte, irgendein Ding kostet dann 5 Punkte, das andere kostet 11 Punkte, dann kann ich halt nicht beides auf einmal rein dem Gegenstand geben. Mit dem Aufstieg in den Alchemisten-Leveln erhöhen sich halt mit der Zeit auch langsam diese Punkte, die du da zur Verfügung hast. Und kannst dadurch halt auch immer bessere Gegenstände logischerweise herstellen. Ja. Joa. Ansonsten ist halt, du kriegst wie üblich halt auch deine Nebenquests in der Taverne jetzt im Anfangsdorf zum Beispiel, kannst du dann eine Quest irgendwann annehmen. Das ist da sowas wie besiege 3 Punis oder sammel 4 Hasenfelle und bring sie mir oder was weiß ich, sowas in der Richtung halt. Hast du die Gegenstände bereits, die erforderlich sind, dann kannst du die auch direkt abgeben. Und dabei hängt es auch wieder ab, welche Qualität du abgibst. Sagen wir, du gibst 3 Gegenstände ab, dann hast du so eine Anzeige rechts Und du brauchst im Grunde, kannst einfach abgeben, erreichst du eine gewisse Qualität, kriegst du halt mehr Zusatzbelohnung nochmal und erreichst du dann nochmal eine höhere Qualitätsstufe insgesamt von allen gegen drei Gegner, die du abgibst, zusammen, also die summierte Qualität, kriegst du nochmal eine höhere Belohnung. Ja. Und das ist halt ganz praktisch, dann, wenn du halt darauf achtest, welche Qualität, oder du brauchst die Qualität nicht, um es abgeben zu können, die Quests, ja. Der Umfang dürfte halt auch wieder relativ groß sein, denke ich, weil die Spiele sind ja dann doch immer recht umfangreich. Es ist halt wieder ein Kapitel eingeteilt. Also mit der Zeit, wenn du der Story vorankommst, irgendwann ist ein Kapitel zu Ende und fängt das nächste Kapitel an und so. Was mir bisher noch nicht aufgefallen ist, ich muss halt sagen, ich habe auch noch ein bisschen was vor mir beim Spiel, ist die Zeitbegrenzung. Es gab es ja bei den früheren Spielen so, dass du Zeitbegrenzung hattest.
Genau, also
in der
allen einen Kalender. Tag.
Den gibt's immer noch, den Kalender mit Tag- und Nachtwechsel und so. Was ich jetzt meine ist, du hast zum Beispiel in Atelier Firis, hast du genau ein Jahr Zeit, um deine Prüfung als Alchemistin abzulegen und sie zu schaffen. Wenn es nicht gelingt, innerhalb von einem Jahr das zu erledigen, dann ist Game Over. Schaffst du es, darfst du danach ohne Zeitbegrenzung frei weiterspielen. Und dafür, um die Prüfung halt zu machen, brauchst du irgendwie, ich glaube, es war, du brauchst irgendwie Empfehlungen oder sowas. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Bei Sophie und bei Lydie und Suelle gibt es, meine ich, bei beiden keine Zeitbegrenzung.
Ja, das hat mir da auch schon irgendwie, fand ich komisch, weil es gibt immer noch den Kalender, aber sie waren irgendwie irrelevant.
Ja, der Kalender dient, ist halt einfach nur dafür da. Also in Lydie und Suelle haben sie halt dann dafür genutzt, dass einige Nebenquests mit der Zeit verfallen. Also du hast dann im Grunde 5 Tage Zeit, um irgendeine Nebenquest zu erfüllen oder sowas. Ja. Das war bei Lydia und Suelle. Und der, ich glaube, vor Sophie, das war ja der erste PS4-Teil, der erste von der Mysterious-Reihe, da war immer Zeitbegrenzung vorhanden. Da gab es immer irgendwas in der Story, was diese Zeitbegrenzung verursacht hat. Wie gesagt, bisher ist es mir bei dem Spiel nicht aufgefallen. Ich habe eigentlich erwartet, nachdem es hieß, dass die Lizenz abläuft, dass es da irgendwie mit zusammenhängt. Keine Ahnung, ob das bisher einfach noch nicht aufgetaucht, ob ich noch nicht weit genug im Spiel bin oder ob das ob es einfach wegfällt, ob es wegbleibt wieder. Ja. Aber so rein vom Gameplay her orientiert sich halt stärker an den Arlen-Spielen als jetzt an den Mysterious-Spielen. Sollte man vielleicht auch noch dazu sagen. Für die Leute, die jetzt da sich auskennen und vielleicht dann denken, sie haben ja mehr Lust auf das oder so. Ich glaube, im Japanischen der Titel ist auch, hat auch die 4 im Namen. Also ich meine, die Namen waren im Japanischen sowieso immer ein bisschen anders. Und ich glaube, die hatten dann auch immer einfach nur Atelier Bla, also Atelier Brorona, dann halt der Untertitel im Japanischen mit einer ohne Zahl. Der zweite hatte dann die 2 hinten dran, der dritte hatte die 3 und ich glaube, der Teil hat jetzt die 4 hinten dran tatsächlich. Im Japanischen. Und da haben sie die Arlen-Spieler nochmal durchnummeriert für sich. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, wie die da genau waren. Ich kenne ja auch kein Japanisch, deswegen würde ich es auch nie wagen, die auszusprechen, die Namen. Ja. Gut. Sonst weiß ich nicht, ob ich noch irgendwas zu erzählen habe.
Klingt nach einem klassischen Atelier-Spiel.
Ist es auch. Außer du willst noch einen ganz tollen Charakternamen hören aus dem Spiel.
Ja, zum Abschluss nochmal.
Nikodemus David Dieter.
Ja, toll. Der freut sich über so einen Namen.
Ja, echt. Ja, und was man auch noch anmerken sollte, 2 Charaktere, ich sag jetzt mal nicht wer, aber man findet es halt überall, sind nur per DLC spielbar.
Wahrscheinlich die, die alle haben wollen.
2 Charaktere, also ich kann es ja eigentlich sagen, es sind natürlich 2 von den Charakteren aus der Arlan-Trilogie.
Ja, da wird schön Geld gemacht.
Ja. Logisch. Ich habe keine Ahnung, was die DLCs kosten. Ich glaube, also es gibt jetzt momentan, ich weiß gar nicht, wie lange und ob das noch gilt, aber zur Anfangszeit, als das Spiel erschienen ist, gab es DLCs kostenlos, Kostüme halt für sie. Ich glaube, es waren 2 Kostüme und einmal einen Zutaten-Set, also mit ein paar Zutaten drin. Die gab es kostenlos. Ich meine, das gilt auch jetzt noch zum momentanen Zeitraum. Ich glaube, es war im ersten Monat kostenlos. Das heißt, es müsste noch bis Ende Juni gelten. Will es aber jetzt nicht beschwören. Ob das nicht schon abgelaufen ist, das kostenlos. Nur halt als Hinweis an alle, die vielleicht das Spiel gekauft haben und das vielleicht noch nicht geprüft haben. Ja. Joa. Ich glaube, viel mehr kann ich dazu jetzt auch nicht sagen. Den Test gibt es dann bald. Bisher bin ich sehr zufrieden mit dem Spiel, vielleicht ist es so weit. Ist halt typisch Atelier, aber hin und wieder mag ich die Reihe einfach ganz gerne. Es ist so entspanntes Spiel.
Ja.
Gut.
Und da kommen auch sicher noch mehr Teile.
Ja, sie haben ja schon, ich glaube, ein oder zwei weitere angekündigt. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie viele es sind.
Das nimmt kein Ende.
Nee, ich glaube sogar ein weiterer Teil soll noch dieses Jahr erscheinen. Ich bin mir jetzt nicht so 100% sicher. Übrigens, der Teil, den ich meinte, der schon dieses Jahr erschienen ist, das war im März, Nelke and the Legendary Alchemist Ateliers of the New World. Das war dieser Spin-off-Teil, in dem ja so ganz viele bekannte Charaktere aus den verschiedensten Spielen drin waren. Ich glaube, da waren auch Firis, Liddy, Suell, Sophie müssten drin gewesen sein. Rorona, Tottori, Merero, also aus den Teilen der Arlen-Trilogie und der Mysterious-Trilogie, und ich nehme auch an, aus den Teilen davor waren Charaktere mit drin. Das waren vorwiegend alte Charaktere, die halt für diesen Teil zurückgekommen sind. Und falls es interessiert, der erste Atelier war Atelier Marie, The Alchemist of Saalborg.
Okay.
Das ist damals 1997 für die PlayStation in Japan erschienen und für die Sega Saturn und natürlich für den PC später noch. Nur so als Anmerkung, weil ich es gerade gesehen habe.
Also tatsächlich jünger als Final Fantasy.
Ja, das war mir klar. Das ist sogar jünger als Pokémon. Hat aber in der Zeit halt sehr viele Spiele hervorgebracht. Muss man halt auch dazu sagen, sie haben jetzt nicht unbedingt häufig die Grafik-Engine gewechselt. Es gab es ja auch schon in der Reihe, dass die Hauptfigur tatsächlich über eine Trilogie weitergenommen wurde. Das war, glaube ich, damals bei. Was war das? War das auf der PS2 schon oder war das davor noch? Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher. Ich meine, es war Iris, müsste das gewesen sein, die drei Teile bekommen hat. Also sie haben nicht immer diese Trilogie. Ich weiß gar nicht, wann sie mit der Trilogie. Die ersten Teile waren Trilogie mit drei verschiedenen Charakteren, das weiß ich noch. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob sie danach die Trilogie beibehalten haben oder ob sie die dann später mit Arlen es wieder zurückgeholt haben. Oder ob sie dazwischen. Das ist. Da kenne ich mich dann auch nicht so gut aus. Es gab ja auch noch dann die, nach der Arlen-Trilogie gab es ja auch noch die Dusk-Trilogie. Das war vor der Mysterious-Trilogie noch. Also du merkst schon, sie haben viele, viele Spiele veröffentlicht.
Ja, es gibt
In der
anscheinend
Reihe.
Fans.
Ja, die Reihe ist recht beliebt in Japan, also, aber auch im Westen hat sie ihre Fans. Die hat auch mittlerweile ihre 20-jähriges logischerweise hinter sich, ist ja 97 schon gekommen und ja, und ein weiterer Teil, wie gesagt, ist angekündigt. Es ist dann Atelier Risa, wie man es auch ausspricht. Weiß ich, aber ich glaube, das soll dieses Jahr sogar noch in Japan erscheinen. Allerdings ist Lulua ja auch schon. Nee, ist auch dieses Jahr in Japan erschienen, siehst du? Also sind es dann zwei Atelierspiele mittlerweile pro Jahr. Gut, aber ich glaube, damit sind wir mit den Spielen für heute durch. Ich hoffe, wir haben euch einen guten Eindruck von den drei Spielen, die wir heute besprochen haben, gegeben. Und wenn euch die Spiele noch mehr interessieren, könnt ihr gerne auf die Seite schauen, n-mac.org. Dort findet ihr zu Persona Q2 bereits den Test. Zu Labus Cross Labyrinth und Atelier Lulua kommen die Tests dann demnächst auf der Seite.
Genau.
Dann stelle ich jetzt mal unsere übliche Frage. Was hast du denn letzte Woche gespielt?
Nun, also es erscheint ja bald Cadence of Hyrule oder es ist schon erschienen. Und Nintendo hatte halt passend zur E3 wieder einen schönen Sale und da war auch Crypt of the NecroDancer dabei im Angebot. Und da habe ich die Gelegenheit wahrgenommen, das Spiel auch mal nachzuholen. Es ist halt ein, ja, auch ein Dungeon Crawler eigentlich, ein Rhythmusspiel mit Dungeon-Elementen. Und es macht wirklich Spaß. Es ist ein sehr interessantes Spielprinzip, das ja jetzt auch dann auf die Zelda-Reihe angewendet wurde. Und ja, hast du es mal gespielt?
Nope. Also ich muss ehrlich sagen, Rhythmusspiele sind nicht so mein Ding. Ich habe zwar schon welche gespielt, die dann auch gingen, aber so allgemein Rhythmus ist nicht so das Wahre für mich. Deswegen ist das Cadence of Hyrule für mich auch erst interessant geworden, als ich im Treehouse gesehen habe, dass man ausschalten kann, dass der Rhythmus, wenn man aus dem rauskommt, bestraft wird. Also wenn man zu oft den Rhythmus verpasst im Spiel, kommt anscheinend die Frage, ob man das deaktivieren will, um Spielarche zu haben.
Okay, ja, das
sonst taucht ihr auf.
Also ich spiele es ja noch nicht, aber Cryptos und Necrodancer halt auch nicht so unanspruchsvoll. Und man sitzt da schon ein bisschen länger dran am ersten Dungeon. Muss auch erstmal reinkommen. Aber es ist ziemlich cool, vor allem die Musik passt halt alles.
Das mit Zelda halt bei Cadence, das ist halt schon sehr cool, finde ich. Ich finde es schon alleine sehr wirklich toll von Nintendo, dass sie dieses Franchise an einen Indie-Entwickler auch rausgeben. Mhm. Und das finde ich großartig.
Da fragt man sich dann natürlich, was man da noch machen könnte mit Zelda oder
so. Natürlich, ich hoffe ja auch, Nintendo hat ja auch schon angekündigt gehabt im Vorfeld, dass sie ihre Franchises jetzt leichter rausgeben wollen. Hat ja dann angefangen mit Mario und Rabbids von Ubisoft. Und ich hoffe tatsächlich, dass sie das auch weiterhin so machen werden und für Crossover die Figuren öfters verwendet werden können. Zum Beispiel wäre auch, ja, Zelda wäre noch für mehr geeignet, Mario natürlich. Man könnte aber bestimmt auch was mit Donkey Kong oder Kirby oder Star Fox oder wem auch immer machen. Star Fox war ja auch draußen bei diesem Ubisoft-Spiel. Wie ist das? Starlink?
Ja.
Das haben sie ja auch rausgegeben, dann Star Fox für dieses Starlink-Spiel. Also ich denke, da könnte man schon noch einiges erwarten, wenn Nintendo da sich bereit erklären. Natürlich auch immer mit dem Blick darauf, dass die Qualität gewahrt bleibt, logischerweise.
Ja, ich glaube, da achtet Nintendo auch besonders drauf. Also ja,
ich denke nämlich auch,
die werden da schon nicht einfach so aus. Beteiligen.
Ja, die werden da schon sich an der Entwicklung auch beteiligen.
Ja. Genau. Und ansonsten habe ich nur ein bisschen eben Persona 3 Portable gespielt, weil Persona Q halt gerade lief im 3DS. Und ja, ich hatte es noch nicht durchgespielt. Und wollte halt jetzt endlich mal ein bisschen nachholen, aber es ist ganz cool, aber es fehlen halt leider ein paar Elemente vom richtigen Persona 3. Aber es
ist
trotzdem
das ist schade.
Ja. Es wurden noch ein paar Sachen verbessert, ein paar Sachen verschlechtert, was ziemlich schade ist, weil es damit halt keine richtige ultimative Version von dem Spiel gibt. Aber vielleicht kommt irgendwann mal noch ein Remake oder so.
Das wäre natürlich cool, finde ich. Also das hätte ich gar nichts gegen. Aber jetzt steht ja demnächst erstmal dieses Persona 5, die erweiterte Version an, oder?
Genau.
Das kommt, meine ich, da war doch
kommt zu Halloween raus. Zumindest in Japan.
Ja. Ja, wusste ich jetzt gar nicht. Ich wusste, dass dies Jahr irgendwann noch kommt, aber nicht wann. Also Japan meine ich jetzt. Ich denke ja immer noch, dass irgendwann eine Switch-Portierung von dem Spiel kommen wird, aber das ist natürlich so meine persönliche Vermutung.
Ja, die Vermutung teilen viele Leute, aber hat man sich sehr bedeckt. Mit seiner besonderen Strategie Portierungen anzugehen, aber mal sehen.
Wenn wir es erleben. Dann bekommen wir zu mir. Gut, ja, ich habe natürlich Atelier gespielt. Ich habe, muss überlegen, was habe ich sonst noch gespielt? Ich habe ein bisschen World End Syndrome gespielt. Hab ich allerdings erst gestern mit angefangen. Ist halt so eine Visual Novel. Ich meine, du hast ja gespielt, soweit ich weiß.
Ja, ich habe es auch einige Zeit lang gespielt. Ich sag mal nicht, wie es mir gefallen hat.
Der Test dürfte doch jetzt auch bald bei uns auf der Seite sein, oder?
Ja, der ist schon längst draußen.
Siehst du, der ist sogar schon draußen. Also wie gesagt, wenn ihr wissen wollt, wie World End Syndrome ist, dann lest euch den Test von Jonas auf der Seite durch. So viel Werbung muss sein. Ich muss es noch genug spielen, um was zu sagen. Ich finde halt das Setting alleine mit dem Horror schon sehr interessant. Ich mag sowas einfach.
Fand ich auch
aber
am Anfang.
Ich bin noch nicht sehr weit, wie gesagt, deswegen muss ich noch gucken, wie es ist. Was habe ich sonst noch gespielt? Gar nicht so viel merke ich gerade, also jetzt so viel Verschiedenes. Ich habe noch ein bisschen hier Breath of the Wild wieder gespielt, weil ich habe es ja immer noch nicht durch.
Okay.
Ich habe es ja damals irgendwann aufgehört, dann doch wieder weitergespielt und dann doch wieder aufgehört. wegen anderen Spielen. Ich habe ja immer so viel anderen Kram auch zu testen und so und komme ja nie hinterher mit meinen Spielen und habe ja so einen ewig hohen Stapel an Spielen. Und deswegen gedacht, naja, wenn sie jetzt schon Nachfolger ankündigen auf der E3, wäre es vielleicht mal an der Zeit, dieses Spiel endlich wenigstens die Hauptstory zu beenden.
Wie weit bist du da?
Ich habe genau einen Titan bisher gespielt.
Okay.
Und das in über 100 Stunden Spielzeit.
Also ich habe, ich glaube, knapp unter 100 und trotzdem halt mich an der Hauptstory eher orientiert.
Ja, ich bin halt, ich weiß gar nicht, wie viele von den Schreinen ich schon habe, ewig viele. Ich habe auch schon etliche von diesen Krogsamen. Ich bin in solchen Open-World-Spielen immer sehr schnell von der Story abzubringen. Das ist dann immer ganz schlimm. Dazu kommt, ich habe bei allen drei verbliebenen Titanen, also ich habe den Bangoronen, bei den, wie heißen die Fliegetypen nochmal, ich habe es vergessen.
Kann ich dir nicht sagen.
Und bei den Gerudo habe ich noch die Titanen offen. Und ich habe bei allen halt immer ein Stück gespielt, aber bin dann zu den anderen, habe dann auch erst Master Schwert mir besorgt irgendwann, weil ich es haben wollte. Und bei Gerudo zum Beispiel stört mich dieser Abschnitt, in dem man schleichen muss jetzt gerade. Deswegen bin ich jetzt wieder zu den Goronen gegangen. Und dann muss ich es da auch schon wieder indirekt schleichen. Nicht ganz so schlimm, aber trotzdem. Sowas mag ich in Zelda-Spielen nicht so gerne, muss ich echt sagen. Also dieses Gerudo-Ding missfällt mir total. Ich werde es natürlich dann demnächst auch weiterspielen, also auf diese Stelle. Mache jetzt aber erstmal den Goronen-Titanen, dass ich den erstmal erledigt habe. Und will dann halt auch wirklich die Story mal demnächst wirklich auch weiterspielen und beenden. Wie ich halt dazu komme, muss ich dazu sagen. Weil ich habe noch ein paar Tests auch zu erledigen und andere Sachen. Deswegen muss ich schauen, wie ich es schaffe. Aber ich denke, ich werde durch sein, bevor Breath of the Wild 2, wie ich es jetzt aber mal nenne, erscheint.
Ja, das denke ich auch. Also wenn man sich dran hält an die Dungeons, ist es gar nicht so lang.
Ja, ich weiß. Das ist mir auch bewusst, weil die Dungeons sind ja an sich auch nicht so die super großen, sage ich mal. Außerdem, ich denke halt einfach, dass das Breath of the Wild 2 noch eine Weile auf sich warten lassen dürfte.
Na, das wäre ich mir gar nicht so sicher.
Ich rechne nicht vorher in dem nächsten Jahr damit.
Ja, ich würde sogar sagen, genau Ende nächstes Jahr.
Ja, damit rechne ich, ja. Also ich meine, damit meine ich ja mit noch eine Weile mit warten. Also ich denke jetzt nicht, dass wir das innerhalb von einem Jahr jetzt bekommen. Ich denke eher, dass wir das nächstes Jahr auf der E3 wird es dann nochmal gezeigt. Vielleicht sogar da dann erstmal so richtig. Und zum Weihnachtsgeschäft 2020 rechne ich da mit dem Spiel. Kann natürlich sein, dass Nintendo noch länger braucht und es erst irgendwann 2021 erscheint. Würde ich jetzt auch nicht ausschließen. Ich hängt vielleicht auch ein bisschen davon ab, ob Nintendo das riskieren will, das Spiel in Konkurrenz zu PS5 und Xbox Scarlett zu setzen, weil die beiden werden ja ziemlich sicher irgendwann nächstes Jahr erscheinen. Also die Microsoft spricht ja bei der nächsten Xbox schon vom Weihnachtsgeschäft 2020 und Sony spricht von nicht vor Mai. Deswegen, ich denke, davon hängt es auch so ein bisschen ab.
Ich glaube sogar, dass ja das genau das Ziel ist, in der Region zu erscheinen, um dann der Konkurrenz ein bisschen die Show zu nehmen. Wobei mit dem Spiel würde es, denke ich, besser gelingen als mit jedem anderen.
Ja, das könnte schon sein. Es könnte aber dem Spiel halt auch schaden. Das muss halt, hängt auch dann von dem jeweiligen Preis der Konsolen, also der Konkurrenzkonsolen, beziehungsweise von dem Start-, also Launch-Angebot der Konsolen auch ab. Und das ist halt so diese ganz große Frage, die da hinten dran steht. Was da genau kommt und was Breath of the Wild 2 im Endeffekt wird, weil das hatten wir ja auch intern schon mal so indirekt gesagt. Nochmal Lust auf diese Welt jetzt genauso wie sie ist, hätte ich jetzt zum Beispiel nicht. Ich möchte ja schon was Neues haben.
Ja, also da müssen sie wirklich was Neues sich überlegen.
Ja. Ich finde, der Trailer deutet aber auch sowas Entsprechendes an, aber ich würde jetzt den Rahmen sprengen, da zu genau drauf einzugehen.
Ja, und ich glaube, bei Zelda wissen die genau, dass sie nicht einfach einen Abklatsch nochmal rausbringen können.
Ich denke, das wissen sie bei fast allen Spielen. Also, wäre einfach nicht Nintendo's Stil, glaube ich auch.
Ja.
Deswegen einfach mal abwarten. War auf jeden Fall eine schöne Überraschung, um nochmal so die E3 damit zu loben. Da kann man übrigens auch was auf der Seite finden, und zwar einen Rückblick bzw. Zusammenfassung der E3 mit den wichtigsten Ankündigungen und so weiter. Gibt es auch ein Special auf der Seite, das ist am Samstag erschienen. Und am Sonntag ist auch nochmal eine Redaktionsdiskussion von uns erschienen, in der wir euch mitteilen, wie uns persönlich denn die E3 gefallen hat.
Exakt, und letzte Woche gab es natürlich den Podcast zur E3, also kein Spiel sollte nicht behandelt worden sein.
Genau, den gab es auch, den, und ja, dann kann man vielleicht, hat man ja schon mal ein bisschen was zur E3 so an Material. Wenn ihr nochmal ein bisschen was wissen wollt, könnt ihr gerne auf die Seite schauen, beziehungsweise euch den Podcast anhören. War ja dann doch einiges, was Nintendo da abgeliefert hat. Beziehungsweise auch die dritte Stelle zum Teil für Nintendo, also für die Switch. Mhm. Was?
Nee, ich
mehr als erwartet habe, ehrlich gesagt.
Ja.
Ich habe mit weniger gerechnet. Ich muss halt sagen, ich habe von der E3 nicht so viel erwartet. Deswegen bin ich vielleicht nicht so enttäuscht von der E3. Ich habe mir einfach erwartet, dass diese E3 eher eine schwache E3 wird, weil es ist diese Zwischen-E3. Es ist die E3, bei der die neuen Konsolen schon, also von Sony und Microsoft schon in der Pipeline sind und die Entwickler sich, beziehungsweise Publisher sich schon auf die Entwicklung dafür konzentrieren und Ressourcen dort aufwenden, weswegen sie für die alten Konsolen, und darunter fällt nun mal jetzt auch die Switch momentan, nicht so viel Ressourcen übrig haben. Und deswegen überrascht es mich gar nicht so sehr, dass die Spiele von den Drittherstellern jetzt, sagen wir mal, vorwiegend im Indie-Bereich liegen. oder in kleineren Spielen oder halt von Nintendo kommen. Und Nintendo hat jetzt auch nicht die großen Neuankündigungen gemacht, muss man vielleicht auch verraten.
Ja, also mir hat es ja nicht auch gut gefallen. Ich hatte halt auch geringere Erwartungen. Aber trotzdem gab es fast bei jeder Firma mindestens ein Spiel, auf das ich mich sehr freue, außer bei Ubisoft. Aber die hatten halt eigentlich fast nichts.
Jetzt muss ich überlegen, was Ubisoft alles angekündigt hat. Ich habe das nicht mehr so 100% im Kopf. Also ich finde, genau, ich finde Watch Dogs Legion gar nicht so uninteressant, wenn, und das ist jetzt das große Wenn dabei, das ganze Spielsystem funktioniert. Wenn dieses Spielsystem nicht funktioniert, dann bricht das ganze Konzept zusammen.
Also ich glaube, das wird einfach halt ein Gimmick, es wird nett und dann...
Da ist halt so die große Frage. Genau da bin ich noch skeptisch. Ansonsten könnten sie... Ich mag das Setting halt. Ich finde den Look von dem London sehr cool. Dieses leicht cyberpunkige, was das Spiel hat, das mag ich halt einfach. Und deswegen hat das Spiel bei mir schon mal einen Pluspunkt gesammelt. Aber ansonsten stimmt, Ubisoft war insgesamt eher für mich weniger. Gods and Monsters könnte noch interessant werden. Das ist das Letzte, was sie angekündigt hatten. Das ja auch für die Switch kommt am 25. Februar nächstes Jahr.
Das wäre eigentlich das Einzige, weil ansonsten interessieren mich auch diese ganzen Spiele leider nicht so sehr, wie sie es sein können.
Ja, und was halt bei dem Gods and Monsters noch so der Fall ist, ich habe mir mal noch Screenshot angeguckt, es könnte schon ziemlich stark in Richtung Breath of the Wild gehen. Tatsächlich. Also da müssen wir mal abwarten. Ja. Aber gut, wir wollen jetzt nicht zu sehr auf E3 abschwenken oder so. Es kommen halt dann doch noch dieses Jahr auch sehr interessante und sehr viele Spiele auch. Muss man einfach mal so festhalten, finde ich, weil es ist dann doch einiges. Ich meine, Luigi's Mansion kommt noch dieses Jahr, Dragon Quest kommt noch dieses Jahr, Zelda Link's Awakening kommt noch dieses Jahr, die Collection of Mana ist schon erschienen, direkt überraschend, Witcher 3 kommt noch dieses Jahr, Fire Emblem kommt noch dieses Jahr, Demon Cross Machina kommt dann auch noch dieses Jahr, Astral Chain kommt noch dieses Jahr, Marvel Ultimate Alliance 3 kommt noch dieses Jahr, Mario und Sonic kommt noch dieses Jahr, Animal Crossing leider nicht.
Oh, dafür Pokémon und Zelda noch.
Stimmt, Pokémon noch, ja. Genau, Pokémon haben wir auch noch. Deswegen, also es ist, ich denke, es ist schon ein recht ordentliches Angebot, was da für die Switch jetzt dieses Jahr noch kommt.
Auf jeden Fall.
Ja. Gut, damit hatten wir auch eine kleine Exkursion zur E3 und damit einen Ausblick auf das nächste Halbjahr schon. Nächste Woche im Podcast 284 machen wir eigentlich einen Rückblick. Da blicken wir nämlich zurück auf 100 Monate Nintendo 3DS und halt. Es ist ja im Grunde auch eine Art Verabschiedung, weil der 3DS jetzt nicht mehr wirklich unterstützt wird. Und dann, ja, wollen wir halt mal schauen, was hat der 3DS denn so in 100 Monaten hervorgebracht? Was waren so die Highlights und welche Spiele wurden da? Gab es für einen kleinen Handheld, der ja dann doch recht gut sich auch verkauft hat und recht beliebt ist?
Ja. Und auch eine beachtliche Laufzeit. 100 Monate jetzt.
Ja, muss man sagen, es ist schon sehr beachtlich. Der ist lass mich nicht lügen, das war damals im März. 27. März 2011, kommt das hin?
Also ich kenne das Datum leider nicht genau, aber fühlt sich so
an. Ich meine, ich bin mir jetzt beim Jahr nicht ganz sicher, ich meine, es müsste 2011 gewesen sein. Und es war definitiv Ende März. Ja, siehst du, es war in Deutschland war es sogar der 25. März 2011. Der 27. war in Amerika. Das war bei uns nämlich der Freitag, genau. Der 25. März 2011 war das. Ja.
Genau, mit ganz dabei ist dann der Sören. Ich glaube, du auch. Vielleicht noch der Erik.
Genau. Ansonsten halt schauen wir, vielleicht noch als Dritte sich anschließt, wenn Erik keine Zeit hat. Das ist noch nicht ganz sicher. Aber das seht ihr, hört ihr dann nächste Woche. Ja, und damit würde ich sagen, verabschieden wir uns für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit unserem Podcast zu den drei Spielen Labs, Cross Labyrinth, Persona Q2 und Atelier Lulua. Und wir konnten euch einen Eindruck von den Spielen vermitteln. Ja, damit tschüss und bis zum nächsten Mal.
Ciao.